Jo, moin moin. Technik läuft. Virtuelle Maschinen. Gibt's Fragen? Okay, dann hacken wir heute mal noch ein bisschen weiter, was Assembler-Programmierung angeht. Ihr habt letztes Mal gesehen, letztendlich muss man, wenn man eine virtuelle Maschine schreibt, ja Assembler-Instruktionen nachsimulieren. Muss man natürlich mal gucken, was ist denn das überhaupt so, Assembler? Ein Teil davon müsstet ihr gehabt haben in GA. Großes Gelächter, okay.
Ja, wir hatten da schon einen Simulator. Das war eine virtuelle Maschine, wo man X86 dann beschreiben konnte, hat über diverse Bugs. Also, da haben einfach die Programme nicht drauf funktioniert, da konnte nicht so richtig mit dem Stack umgehen.
Okay, ihr macht das besser in der Übungsaufgabe. auch egal, was da dran kam, es war definitiv sicher zu wenig für das, was wir hier brauchen. Also so zum Mal lernen, was das so prinzipiell ist, okay. Aber ihr müsst natürlich wirklich wissen, jede einzelne Instruktion, wie ist sie kodiert, wie ist das Carry-Bit berechnet, viel genauer als das, was in der Graph-Vorlesung vorkam. Ja, was wir jetzt hier am Anfang mal machen, ist Intel, AMD, Xyrix und so weiter, x86. Einmal die Assembler-Programmierung an sich. Das müsst ihr natürlich auf jeden Fall wissen. Was man noch ein bisschen dazu wissen muss, sind so Geschichten mit Interrupts, Traps oder Exceptions, wie auch immer man sie nennt, Segmentierung, MMU. Was wir nicht machen, sind die, wie gesagt, die MMX, SSE und sonstige Erweiterungen, nichts Floating Point. Wer Lust hat, kann es alles gerne machen, aber wer sonst nichts zu tun hat. Ja, und wir machen es nur in 32-Bit bzw. Protected Modus. Ja, warum mache ich es erst einmal und ausführlich für Intel? Ja, erstens, die meisten virtuellen Maschinen sind virtuelle Maschinen, die irgendwie einen Intel-Prozessor nachmachen. Und last but not least, man hat eine Maschine, wo man mal gucken kann, wie das Ding in echt funktioniert. Das hat was. Ne? Wenn man nur so, ihr werdet es noch merken, wenn man ein Manual vor die Nase kriegt und da mal liest, ja, was macht denn jetzt die Addition? Ja gut, das meiste kann man sich denken, ne, was dann so eine Addition tut. Aber wenn ich euch dann frage, ja, wie ist denn das Overflow-Flag bei der Addition gesetzt, dann ist es so eindeutig nicht mehr. Ne? Und wenn man sich die Manuals anguckt, dann steht da zwar was drin. Ja, im Intel-Fall steht dann drin, the Overflow-Flag is set according to the result. Das sagt einem jetzt auch nicht wirklich mehr. Ja, dann kann man noch eine halbe Stunde weiter im Manual blättern, findet es aber auch nicht wirklich. Dann kann man noch bei Google gucken, da steht dann irgendwas mit dem Overflow-Flag. Viel einfacher ist es, man hat einfach eine echte Kiste da stehen und schreibt sich einen Dreizeiler in Assembler und guckt einfach mal, was rauskommt. Ob man das, wie man es verstanden hat, ob das wohl richtig sein könnte. Ja, und wenn man eine virtuelle Maschine gebaut hat, kann man sich natürlich dann auch auf einem zum Beispiel Zipool-Rechner kleine Testprogrammchen bauen. Da gibt es dann den GCC, dann kann man ZIG-Programme schreiben oder es gibt den GNU-Assembler, kann man halt Assembler-Programmchen schreiben zum Testen. Wie gesagt, wenn jemand AMD oder so machen will, wir machen so einen kleinen Mini-Crash-Kurs auch noch für AMD. Ihr werdet merken, es ist nicht der große Unterschied. Habe ich AMD gedacht? ARM meine ich, ja. Klar. Okay, ja, haut nicht. Jo, okay. Jetzt gibt es gerade in der Intel, AMD, jetzt war es richtig, Xyrix-Welt, da gibt es dummerweise zwei Varianten, wie man schreiben kann. Es gibt einmal das, was Intel selber rausbringt, beziehungsweise AMD und Xyrix und so dann abgekupfert haben. Da ist es so gemacht, die Befehle stehen wie in der sogenannten AT&T-Syntax auch auf der linken Seite, Parameter rechts, soweit klar. Nur ihr seht hier, hier kommt erst ein X und dann A1, AL, hier kommt erst RL und gerade umgekehrt. Also ihr seht bei allen Beispielen Source und das sogenannte Source und sogenanntes Destination ist umgedreht. Ja, was heißt das? Das heißt, ich addiere den Wert der Speicherzelle X zum Registerinhalt von AL. Ja, das heißt genau das Gleiche, nur halt anders geschrieben. Ja, die Intel-Leute sagen, ja, damit man das Register von der vom Speicherzellennamen unterscheiden kann, da machen wir halt um den Speicherzellennamen eckige Klammern. Die AT&T-Leute haben gesagt, damit man Registernamen von Speicherzellennamen unterscheiden kann, schreiben wir vor das Register 1%. Ja, muss man halt wissen, ne? Und hier bei der Registerindirekten Adressierung, Intel-Welt schreibt eckige Klammern um Register und addiert den Wert drauf. AT&T macht runde Klammern ums Register und schreibt die 8 davor. Ja. Oder hier Register indirekt mit Base Address, Index Register und Scale Faktor. Hier wird es einfach in eine eckige Klammer geschrieben. Hier wird Parameter Schreibweise in runden Klammern. Dann schreibst du in eckigen Klammern EAX. Ach so, das ist eine gute Frage.
Das ist echt eine doofe Idee, EAX zu nennen, überraschenderweise.
Ja gut, das sollte man sowieso nicht tun, um sich nicht selber zu verwirren, das ist schon mal klar, aber wie schreibe ich das? Da ist mir noch nie untergekommen, weil ich das noch nie versucht habe. Ja, also diese Seite, also ich vergesse sie sowieso, weil... In der Linux-Welt wird im Wesentlichen die AT&T-Syntax verwendet und das haben wir am ZipBool, das haben wir hier am Lehrstuhl. Insofern kommt er mit der rechten, linken Seite so nicht in Kontakt, jedenfalls nicht beim Programmieren, nicht unbedingt. Allerdings, und das ist jetzt das Blöde, ZipBool und Co. macht, also die GNU-Tools machen so, im Intel-Manual steht es aber natürlich so drin. Ihr werdet es bestimmt mal schaffen, euch selber ins Knie zu schießen, weil ihr links und rechts vertauscht habt. Ich möchte drum wetten. Ich kann es leider nicht ändern. Ja, hat sich so eingebürgert. Die Unix-Welt stammt halt von AT&T ursprünglich mal. Ja, und AT&T hat es halt so gemacht. Jo, okay, also AT&T. Assembler-Code, Quelloperand steht links, Quell heißt da, wo ich die Daten herhole und Ziel heißt da, wo ich was drauf addiere oder da, wo ich was hinkopiere. Ja, also links, rechts, müsst ihr euch einfach merken, Register mit Prozent, habt ihr gesehen, Immediate Operand, also die Konstanten, da steht ein Dollar davor, achso, das haben wir hier irgendwie noch. In der Intel-Welt steht da einfach nur eine 42. In der AT&T-Welt steht vor der 42 ein Hinweis, das ist keine Speicherzellennummer, sondern das ist eine Konstante. In diesem Fall die 42. Jo, in der AT&T-Welt steht an dem Befehl dran jeweils ein B, W, L oder Q. Könnt ihr euch noch denken, für die 64-Bit-Welt. Einfach um anzuzeigen, ja, wird jetzt hier ein Long-Wert addiert oder wird jetzt hier ein 16-Bit-Wert inkrementiert? Habe ich mich schon wieder gesprochen?
Nee. Ich finde es nur lustig, dass Intel diese 16-Bit-Werte nach wie vor immer als Worte bezeichnet.
Das stammt halt aus der allerersten Intel-Generation. Da war das größte Speicherwort ein Wort. Da war es halt ein 16-Bit-Prozessor. Nachdem die Leute natürlich dann tausende von Programmen geschrieben haben, wo drin steht, ja, ich inkrementiere ein Wort, konnte man das natürlich nicht ändern, wenn man dann auf 32-Bit erweitert hatte. Jo, okay, also Long, Word, Byte, Long. Manchmal kann man es auch weglassen, also hier dürfte ich es weglassen. Warum? Ja, manchmal sieht man es den Operanden an, ob es ein Byte, ein Word, ein Longes. In diesem Falle weiß ich, das EAX-Register, kommen wir gleich drauf, ist ein 32-Bit-Register. Und insofern, wenn ich was auf ein 32-Bit-Register aufaddiere, dann muss es auch eine 32-Bit-Operation sein. Allerdings, ich kann euch nur raten, bei Testprogrammen schreibt es immer hin, weil ihr könnt natürlich hier hinten euch aus Versehen mal vertun, dann habt ihr sozusagen Doppelcheck. Jo, okay, also was heißt das? Das würde jetzt heißen, addiere einen 32-Bit-Wert, in diesem Fall die Konstante 1, auf das Register mit dem Namen EAX. Das hieße jetzt, inkrementiere den 16-Bit-Wert, der im Register CX drinsteht. Oder Move heißt, ja, manche Leute sagen dann Schiebe. Schiebe finde ich doof. Also der Wert ist danach natürlich in dem alten Register nicht weg. Da irgendwie muss ja was drin geblieben sein. Also heißt eigentlich, kopiere das Byte aus dem Register AL in das Register BL. Und ihr seht immer, ich hole was aus dem ersten und ich schreibe was in den zweiten. Ich addiere das, was da vorne steht, auf den Wert, der dahinter kommt. Ja, hier bei dem Inkrementieren, da gibt es dann entsprechend natürlich nur einen Operanden. Ich inkrementiere den Wert, der da drin steht. Oder hier, ich exklusiv verordere einen 32-Bit-Wert, nämlich den Wert, der in EDX steht, den ver-X oder ich mit dem Wert, der in EDX steht. Was heißt das? Kommt häufig vor.
Ja, da wird das Register ausgenullt.
No. 1 XOR 1 ist 0, 0 XOR 0 ist auch 0. Also das ist eine schnelle Art und Weise, eine 0 in EDX zu schreiben. Jo, was gibt es so an Befehlen? Das sind jetzt die Befehle von einer Intel AMD oder so CPU. Wenn ihr euch allerdings die Befehle anguckt, beispielsweise von ARM, glaube ich richtig, dann sehen die so unterschiedlich gar nicht aus. Also auch ein ARM hat im Prinzip die gleichen Rechenbefehle, hat auch irgendwelche Shift-Befehle, hat irgendwas, um auf den Stack draufzulegen, um wieder runterzuholen, hat Befehle, um bedingt zu springen. Wir gucken uns das noch an, sieht sehr ähnlich aus. Ja, was gibt es da? Also es gibt zunächst einmal die Transportbefehle. Move habt ihr schon gesehen. Also kopieren von einer Speicherzelle ins Register oder von einem Register in eine Speicherzelle oder Register, Register. Es gibt das Move 0 Byte Word. Ja, da hole ich mir ein Byte und schreibe ein Wort. Das heißt, ich hole mir 8 Bit und erweitere es auf 16 Bit. Ja, und wie erweitere ich? Mit 0, also sprich mit Nullen. Also ich hole 8 Bit, klebe noch 8 Nullen davor und schreibe es als 16 Bit Wert irgendwo hin. Gut, und das gibt es jetzt, das Byte mit Nullen auffüllen und ein Long schreiben, ein Wort lesen mit Nullen auffüllen, ein Long schreiben, ein Byte holen mit Vorzeichen auffüllen, mit dem Sign und schreiben und entsprechend die anderen. Also wenn ich das Vorzeichen richtig erweitere, ja, und dann speziell in der Intel-Welt, die kommen jetzt sonst seltener vor, Exchange. Ja, ich kann zwei Werte austauschen. Also ich kann den Wert von EAX und EDX einfach austauschen. Oder ich kann auch eine Speicherzelle mit einem Registerwert austauschen, zum Beispiel. Ja, LEA, da kommen wir später noch drauf. Load Effective Address heißt, ich berechne die Adresse einer Speicherzelle. Wie? Kommen wir später noch drauf. Ja, In-Out solltet ihr kennen irgendwie. Ne? Also ich hole, ich lese was von einem I.O.-Gerät oder ich schreibe was auf ein I.O.-Gerät drauf. Das sind die ganzen also das sind erstmal die normalen Rechenbefehle, die ihr so kennt. Addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Ja, jetzt gibt es neben der Addition noch ein ADC. Ist auch eine Addition, aber was für eine? Ja, das ist die normale Addition. Ich nehme zwei Werte und addiere sie zusammen. Hier nehme ich zwei Werte und noch zusätzlich den Wert, der im Carry steht, und addiere den auch noch auf. Ja, wofür braucht man es? Beispielsweise, wenn ich zwei 128-Bit-Zahlen miteinander addieren will. Dann addiere ich erst die zwei unteren Teile mit der Addition. Dabei passiert vielleicht ein Überlauf. Ja, und der Überlauf, den benutze ich jetzt mit den zwei nächsten Werten zusammen, um das nächste Teilstück zu berechnen. Und das mache ich jetzt mit ADC so lange, bis ich die Zahl durch habe. Ja, Subtraktion ist logisch. Subtraktion mit Borrow Bit, also umgekehrt zur Addition, Carry Bit. Ja, Multiplikation, Division, inkrementieren und dekrementieren, also plus 1, minus 1. Und Negation, ja, soweit klar. Das sind die Boolschen Operationen und oder XOR und Negation. Soweit glaube ich auch klar. Ja, das sind die ganzen Shift-Befehle. Die kennt normalerweise keiner aus GA, vermute ich mal. Oder kamen die dran? Nein. Sagen wir mal, haben wir hier auch Licht? Wenn ja, wo haben wir Licht? Also sagen wir mal, ich kopiere die 0x11 nach IAX und rufe dann auf Shifte links long um 2. Was steht jetzt in IAX? Ja. 0x11 heißt, danach steht in IAX allen klar? Warum? Sonst schreien. Ja, und was heißt jetzt, um die Konstante 2 nach links shiften? Ja, heißt einfach alle Ziffern um 2 nach links. Das heißt, da steht dann 0, 0 und so weiter drin. 1, 0, 0, 0, 1. Aber ne, hier vorne ist sozusagen, da fehlen jetzt zwei Nullen. Und da hinten sind zwei Nullen dazugekommen. Jo, das ist das Shiften nach links. Entsprechend gibt es ein Shiften nach rechts. Preisfrage, was macht das? Okay, ne? Ja, aber es gibt noch den Unterschied zwischen dem Shiften nach rechts und dem arithmetischen Shiften nach rechts. Wer kennt den Unterschied?
Das arithmetische Wartezeichen, als wenn im obersten mit einem 1 steht, dann ist es ein 1 und wenn ein 0 steht,
dann ist es ein 1. Genau. Also sagen wir mal, wenn ich 1, 0, 0, 0 mit Shift-Right um 1, dann kommt 0, 1, 0, 0 raus. Wenn ich sage Arithmetik nach rechts shiften um 1, dann kommt 1, 1, 0, 0 raus. Ne, also das ist ja so eine Art von Vorzeichen, wenn es das oberste Bit ist. Und wenn ich sage arithmetisch, dann meine ich, ich möchte das Vorzeichen behalten. Soll heißen, die Zahl wird dann ein, oder die vordere Bit wird dann einfach vervielfacht. Also, wenn das Ganze, wenn hier eine 2 stünde, dann wäre es halt um 2 geschiftet, beziehungsweise wenn hier eine 2 steht, dann erscheinen zwei neue Einser davor. Ja, was heißt jetzt Shift Left 1? Also, was, wie könnte ich das auch anders hinschreiben? Ja, wenn ich sozusagen die Ziffern alle um ein Stück nach links verschiebe, dann ist das sozusagen eine Multiplikation mit 1, 0, 0. Oder anders gesagt, Multiplikation mit 4. 2 hoch 2. Und genauso, wenn ich nach rechts verschiebe, ist es entsprechend eine Division durch 2 hoch irgendwas. Ja, und weil die so häufig vorkommen, gibt es diese Shift-Befehle. Ja, was es noch gibt, sind die Rotationsbefehle. Was heißt jetzt Rotation? Ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel. Wenn ich das jetzt rotiere nach rechts um ein dann drehe ich sozusagen die Zahl um eine Stelle nach rechts, soll heißen, die 0, die hinten rausfällt, kommt vorne wieder dran. Preisfrage bei links, andersrum. Jetzt gibt es aber noch das Rotate Through Carry, das ist jetzt RCL bzw. RCR. Was macht das? Ja, da braucht man noch ein Carry-Bit. Da steht zum Beispiel jetzt eine 1 drin. Und wenn ich jetzt rotiere nach rechts, dann fliegt die 1 hier hinten weg. Die kommt da rein. Die 1, die hier stand, die wird davor geschrieben. Beziehungsweise andersrum. Jo, was haben wir noch? Wir haben noch die typischen Stack-Befehle. Ich kann was auf den Stapel drauflegen. Ich kann was vom Stapel wieder runterholen. Ich kann ein spezielles Register, also das Flex-Register, auf den Stack draufpushen bzw. von da wieder runterholen. Und ja, Call und Return. Ich rufe ein Unterprogramm auf bzw. Return. Ich springe aus dem Unterprogramm zurück. Was hat das jetzt mit dem Stack zu tun? Genau, im Intel-Fall ja, bei anderen Prozessoren ist das gegebenenfalls anders. Aber hier stimmt's, ne? Also das Call muss sich irgendwie merken, wo es wieder zurück soll. Ja, und die sogenannte Rücksprungadresse muss irgendwo hin. Im Intel-Fall landet die wie bei einem Push auf dem Stack. Und ein Return macht nichts anderes sozusagen, als den Instruction Pointer vom Stack wieder zu laden. Jo, dann gibt es bei den ganzen Prozessoren die ganzen typischen bedingten Sprungbefehle. Was heißt JE?
Jump equals, das heißt, wenn im Akkumulator das Richtige steht, die sind gleich.
Genau, wenn bei einem Vergleich vorher 0 rausgekommen ist, oder ja, wenn bei einem Vergleich rausgekommen ist, dass sie gleich sind, oder, ja, also so kann man sich es am leichtesten merken. Eigentlich gedacht ist es, wenn man sagt, wenn bei einem Arithmetikbefehl vorher eine 0 rausgekommen ist. Also das heißt eigentlich equal 0. NE not equal 0. CC. Carry clear soll heißen, zum Beispiel bei der Addition vorher war kein Überlauf. Carry set, entsprechend umgekehrt. L. Less heißt, ja, kleiner 0. Less or equal, kleiner oder gleich 0. Greater, größer 0, größer gleich 0. B. Ja. B below or equal, above, above or equal. Jetzt hatten wir doch gerade less und below. Genau. Ne? Das macht einen Unterschied. Also wenn das Vorzeichen gesetzt ist, dann kann es eine sehr große Zahl sein oder es kann eine negative Zahl sein. Deshalb muss man hier unterscheiden und dafür gibt es dann eben die ohne Vorzeichen, beziehungsweise es gibt die, die das Vorzeichen entsprechend behandeln. Jo, was gibt es noch? Es gibt noch einen unbedingten Sprung, der springt immer. Dann machen wir mal mit dem untersten weiter. Was ist ein Compare? Dann kommt, was wie der Name sagt, vergleicht. Was ist es aber eigentlich? Dann kann man sich das Ganze mir viel leichter merken. Ja. Genau. Das ist eine Subtraktion, die allerdings das Ergebnis nicht speichert, sondern sich nur merkt, ob, ne, und hier die ganzen Bedingungen, welche Bedingung jetzt da wahr ist. Also wenn ich vergleichen will, also sagen wir mal move byte 1 nach AL, move byte 2 nach BL, dann kann ich vergleichen zwei Bytes, nämlich das AL und das BL und kann dann verzweigen, wenn sie gleich sind, nach, keine Ahnung, irgendeinem Label. Ja, oder nehmen wir mal nicht gleich, nehmen wir mal kleiner. Springt er jetzt oder springt er jetzt nicht? Ja, wenn man sich den Vergleich nur als Vergleich denkt, ja.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, der springt nicht, weil BL hat ja den größeren Wert und das von BL wird ja AL abgezogen.
Genau. Ne? Deshalb sage ich, merkt es euch lieber als Subtraktion. Ne? Subtraktion heißt im AT&T-Sinne, ich ziehe das erste vom zweiten ab. Also ich subtrahiere die 1 von der 2, kommt raus 1. Die wird jetzt nicht in BL gespeichert, wie bei der Subtraktion, aber die 1 wird sozusagen im Hintergrund gemerkt. Und jetzt kommt der bedingte Sprung, jump less than 0. Ja, es ist nicht kleiner als 0, weil kam 1 raus. Wenn ihr euch nur das Compare merkt als Vergleich, dann wisst ihr noch nicht, ja, ne? Was wird jetzt links oder rechts? Was hat jetzt Priorität? Jo, okay, also das ist eine Subtraktion ohne Speichern. Das Test ist so ähnlich. Das ist ein Verunten ohne Speichern. Braucht man dann häufig, oder ja, was heißt häufig, kann man nutzen, um einfache Tests, einfache Bits zu testen, ob sie gesetzt sind oder nicht. Ja, und den Rest, den wir noch haben, den brauchen wir in unserem Zusammenhang wahrscheinlich nicht unbedingt. Int ist das System. Ja? Okay, ja, war ich zu schnell. Int wäre ein System Call. Ja, warum Sie den jetzt als Interrupt bezeichnen, weiß ich nicht. Intel-Geschichte. IRET, ja, ist im Prinzip ein Return. Nur jetzt nicht ein Return, ein normales von einem Unterprogramm, sondern von einem Interrupt-Händler. Weil bei einem Interrupt wird nicht nur, wie wir vorhin gesagt haben, die Rückkehradresse gespeichert, sondern auch noch das Status-Flag. Und das IRET macht dann halt das beides wieder rückgängig, also holt sowohl das Status-Flag als auch den Programm-Counter vom Stack. Ja, Preisfrage, was macht halt? Ne? Halt. Hält die Maschine halt an. CLI heißt Clear Interrupt Enable. Soll heißen, danach sind die Interrupts ausgeschaltet. Und STI entsprechend andersrum, Set Interrupt Enable. Ja, das sind, keine Ahnung, was sind es, 30, 40 Stück Befehle, Größenordnung. Und die sind erstaunlich ähnlich inzwischen zwischen den verschiedenen Architekturen. Also selbst wenn ihr einen kleinen Mikrocontroller von 1980 nimmt, der hat praktisch die gleichen Befehle. Ja, wo sie sich alle ein bisschen mehr unterscheiden, sind die Register und auch die, also die Größe der Register und die Anzahl der Register. Im Intel-Falle, im 32-Bit-Modus, da gibt es die normalen Register, sage ich mal, EAX, EBX, ECX, EDX. Das sind so die typischen Standard-Wald- und Wiesen-Rechenregister. Normalerweise könnt ihr das EDI und ESI auch als normale Rechenregister verwenden. Manchmal haben die allerdings eine Spezialbedeutung. Zeige ich euch vielleicht nachher noch. Der Base Pointer oder Frame Pointer, den könnt ihr nutzen, wenn ihr dem C-Compiler gesagt habt, dass er den nicht nutzen soll. Normalerweise baut ein Intel-Prozessor immer einen schönen Stack Frame auf. Und dieser Base Pointer zeigt sozusagen auf den Bereich des Stacks, den ein Unterprogramm nutzen darf. So jedenfalls die Idee. Der Stack Pointer selber, der pusht immer was drauf und poppt wieder was runter, je nachdem mit was man sich gerade merken will oder so. Der Stack Frame an sich, da wo die lokalen Variablen liegen, da wo die Rückspulenadresse liegt, der Bereich bleibt ja normalerweise immer der gleiche. Und wenn man jetzt einen Pointer hat, der da drauf zeigt, dann ist das relativ schön zum Debuggen. Dann weiß man nämlich, wo die lokalen Variablen sind und kann sie relativ schnell wieder sich angucken. Jo, einen Stack Pointer gibt, den solltet ihr kennengelernt haben. Einen Instruction Pointer gibt, auch der ist irgendwo logisch, den braucht man. Gut, manche nennen das Ding Programm Counter oder Befehlszähler oder also gibt es 1000 Wörter für. Ich benutze normalerweise hier immer Instruction Pointer, weil das Ding immer als IP bezeichnet wird. Ja, und dann gibt es das E-Flex-Register. Da stehen jetzt diese ganzen Flex drin, die wir vorhin mal so angedeutet oder letztes Mal auch schon angedeutet haben. Zero Flag, also wenn, das Zero Flag ist genau dann gesetzt, wenn bei der letzten arithmetischen Operation 0 rausgekommen ist. Das Overflow-Flag ist genau dann gesetzt, wenn bei der Addition oder so ein Überlauf aufgetreten ist, Carry-Flag und so weiter. Jo, zusätzlich gibt es noch einen Haufen Zeugs, gerade im Intel-Fall Segmentregister. Segmente solltet ihr zumindest so ungefähr wissen, was das ist. Es gibt noch die Register, um die MMU zu programmieren. Es gibt noch Maschinen-Specific-Register, wie das so schön heißt. Da kann man den Prozessor zum Beispiel ein bisschen umkonfigurieren. Beispielsweise diese Modi wechseln von 32 nach 64-Bit-Modus oder so. Floating-Point-Register gibt es noch, Debug-Register gibt es noch, dass man der Maschine sagen kann, an der Adresse sollst du anhalten, beim Debuggen zum Beispiel. Die lassen wir hier alle weg. Jo, also die Register gibt. Jetzt nur die Frage, wo kommen diese ganzen merkwürdigen Namen her? Ja, was hat Intel gemacht? Also ursprünglich gab es ein Register mit dem Namen A und es gab ein Register mit dem Namen B und es gab ein Register mit dem Namen C und es gab ein Register mit dem Namen D. Hübsch. Ne? Dann kamen sie auf die Idee, naja, 16-Bit kann man ja ganz gut nutzen, aber manchmal braucht man ja nur Bytes. Unter damaligen Zeit waren Register Mangelware, da hatten wir nicht viele, noch im Wesentlichen 4 Stück. Also hat man gesagt, na, die kann man auch getrennt voneinander nutzen, dann ist das eben das High Byte und das ist das Low Byte. BH, BL und so weiter. Ja, jetzt musste man aber natürlich jetzt so als Anzeige dafür, wenn ich jetzt das ganze Register nutzen will oder das halbe, naja, AH ist die obere Hälfte, AL ist die untere Hälfte. Ja, dann sagen wir eben AX ist das Ganze. Das ist sozusagen das Extended Ja, und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, 16-Bit reicht uns nicht. Als der 386-Prozessor rauskam, da haben sie das dann erweitert auf 32-Bit. Okay, dann war jetzt der untere Teil aus Kompatibilitätsgründen natürlich AX bzw. BX und so weiter. Ja, und wie nennen wir jetzt das Ganze? Brauchen wir jetzt einen neuen Namen für. Jetzt heißt das Ganze dann Extended A Extended. Ne? Zweimal erweitert. Und entsprechend natürlich dann auch EBX, ECX, EDX. Ja, und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, 32-Bit ist doch ein bisschen wenig, man könnte auch 64 nehmen. Also, was macht man? Man klebt noch 32-Bit davor. Jetzt ist der hintere Teil dann ERX und wie nennen wir jetzt das Ganze? Triple X oder so, ne? ja, und jetzt haben sie dann irgendwann gesagt, naja, jetzt nennen sie es Register AX. Ja, die Weisheit der Intel-Ingenieure, weiß ich nicht, muss man sich dran gewöhnen, ganz einfach. Jo, okay, also das sind die ganz normalen Standard-Wald- und Wiesen-Register, die man so zum Rechnen benutzen kann. Zusätzlich gibt es jetzt die vier anderen, das ist dieses EDI, ESI, EBP und ESP. Die waren von vornherein immer 16-Bit und sind auch 16-Bit nur als 16-Bit-Register benutzbar gewesen. Damals als SI, DI, BP, SP. Stackpointer 16-Bit, Framepointer 16-Bit, Source und Destination Index jeweils 16-Bit. Gut. Erweitert, dann war das halt ESI, ihr kennt das Prinzip jetzt schon. So. Beziehungsweise dann irgendwann nochmal erweitert und dann war das Ganze halt RSI. Von den Dingern gibt es jetzt keine halben. Also es gibt jetzt nicht SIL oder so. Jo, wenn ich jetzt auf 8-Bit-Register zugreife, 8-Bit-Register, ja, wie viel 8-Bit-Register gibt es? 8. No, die unteren 4 Register, A, B, C, D und jeweils Pärchen. Wie viel 16-Bit-Register gibt es? 8 Stück. Wie viel 32-Bit-Register gibt es? 8 Stück. Wie viel 64-Bit-Register gibt es? 16. Weil es gibt dann noch zusätzlich, die wurden dann später eingeführt mit der 64-Bit-Erweiterung. Da gab es dann eben noch R8, R9, die heißen jetzt nicht EFG. Wäre ja logisch. Nein, die heißen dann R8, R9 und so weiter bis R15. Und auch nicht R15X oder so, nein, nur einfach R8 bis R15. Gut, was ihr jetzt wissen müsst letztendlich ist, dass es eigentlich immer 8 Register sind. Das ist nachher wichtig für die Dekodierung, wenn man sich anguckt, ja, auf welches Register greift er jetzt wirklich zu. Da muss man immer sich überlegen, ja, ist es jetzt ein Byte-Befehl, dann ist es eins von diesen Achten. Ist es ein Word, dann ist es eins von diesen Achten. Oder ist es ein 32-Bit, dann ist es halt auch eins von den entsprechenden Achten. Ja, also so sind jetzt diese 8 32-Bit-Register zu verstehen. Dann gibt es noch 6 16-Bit-Register für die Segmente. Die braucht ihr erstmal soweit gar nicht. Es gibt den 32-Bit-Instruction-Pointer, der gilt nicht als Register. Also den könnt ihr hier nicht zum Rechnen verwenden. Okay, ist irgendwo logisch. Na gut, so eine Art Rechnung macht ihr bei dem Jump natürlich auch. Wenn ihr sagt, Jump irgendwo hin, Jump zwei Instruktionen weiter, dann addiert er natürlich sozusagen eine 2 auf den Instruction Pointer. Ist auch eine Art von Addition, aber natürlich nicht eine Addition im normalen Sinne. Jo, das Flex-Register sieht so aus. Das allermeiste davon könnt ihr einfach knicken und weglassen. Was ihr allerdings bräuchtet, das wäre sowohl das Carry-Flag. Das sollte einigermaßen einleuchtend sein. Ne? Also wer bei der Addition weiß, wie eine binäre Addition weiß, wie eine binäre Addition funktioniert, der weiß, was das Carry-Flag ist. Parity-Flag. Wie wird das Parity-Flag berechnet? Ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Es wird berechnet bei jeder Arithmetik. Also beispielsweise, ja, wo haben wir das? Ja, können wir euch mal hier machen. Wie ist jetzt das Parity-Flag an der Stelle? Ja, was er macht, haben wir vorhin gesagt, er subtrahiert von der 2 die 1. Das heißt, das eigentliche Rechenergebnis wäre die 0000001. Und was ist jetzt die Parity-Info davon? Parity heißt, ja.
Ja?
Ja. Ja. Also sozusagen die Anzahl der Einsen, ob die gerade ist. Ja, die Anzahl der Einsen. 1. Die Zahl gerade. Nein. Also. Also er macht sozusagen, er zählt die ganzen Einsen und macht ein Modulo 2. Allerdings nur auf den unteren 8 Bit. Also wenn hier, sagen wir mal, ein Wort steht, dann wären ja hier noch ein paar Nuller mehr. Ne? Die braucht er nicht. Er macht es nur auf den unteren 8. Fragt mich nicht nach der Logik. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendeine Kompatibilität mit irgendeinem Prozessor hat, den ich nicht kenne. Könnte gut sein, dass das irgendwie ein Betriebsmodus vom 8080 war, den man beim 8080 wechseln konnte oder so, den es beim 8086 dann nicht mehr gab, oder aber dann gesagt wurde, naja, das Bit lassen wir trotzdem mal so. Jo, also Carry-Flag braucht ihr, Parity-Flag, also meinethalben könnt ihr es weglassen. Allerdings wäre es natürlich schön, im Kopf zu behalten, das Ding gibt es prinzipiell. Und man müsste es prinzipiell auch jedes Mal berechnen. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, bei jeder Art von Arithmetik, hier beim Vergleichen, beim Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, egal was ihr macht, er macht immer aus den unteren 8 Bit, rechnet er gleich das Parity mit aus. Ob ich es brauche oder nicht, er rechnet es. Achso, wie berechnet man das am sinnvollsten? Schnell? In der Simulation? Jemand eine Idee?
Nein.
Ein was? Ich habe jetzt den Namen nicht verstanden.
Es gibt neuerdings auf BX86.
Es hat von mir gesagt,
wie viele Bits gesetzt sind.
Aha, okay.
Ich brauche noch ein paar Zyklen.
Also ich wusste schon nicht, wofür man das braucht, aber jetzt die neue Instruktion. Okay. Ja, also ich gehe mal davon aus, ihr schreibt euren Simulator in C oder vielleicht C++. Wie macht man es da? Ja, eine Möglichkeit wäre einfach eine Schleife, jedes Bit sich einzeln vorzunehmen und XOR mit dem vorhergehenden. Ne, 0, XOR 0, XOR 0, XOR 0, XOR 0, XOR 1 ist 1. Andere Variante, um es ein bisschen zu beschleunigen. Ja, also 0, 0, 0, XOR 0, 0, 0, 1, kommt raus 0, 0, 0, 1 und dann?
Und dann wieder die obere Hälfte, 0, 0, 1.
Genau, 0, 0 mit 0, 1 XOR, kommt 0, 1 raus und das Ganze nochmal, die 0, XOR 1 kommt die 1 raus. Na, da brauche ich immerhin nur, also jetzt nicht 8 mal verXORern und immer einzelne Bits rausholen, sondern ich brauche hier nur 3 XORs. Ein bisschen schneller. Ja, und die letzte Variante könnte sein, einfach ein Tabellen auf, in der Tabelle nachgucken. Na, das sind ja nur 256 verschiedene Werte. Die kann man sich vorberechnen in eine Tabelle. Das ist zum Beispiel das, wie QEMU das macht. Jo, nächste, was wir haben, Auxiliary Carry Flag. Macht was? Ja, im Prinzip das gleiche wie das Carry Flag. Allerdings, das Carry Flag ist jetzt das oberste. Ja, wenn wir 8-Bit addieren, ist es sozusagen das 9. Bit. Wenn wir 16-Bit addieren, ist es das 17. Wenn wir 32 addieren, ist es das 33. und so weiter. Das Auxiliary oder manchmal auch als Half Carry bezeichnete, was ist das für ein Carry? Ja, das ist immer das Carry nach 4 Bit. Ja, logisch, oder? Also, wenn ihr, ne, sagen wir mal als Beispiel, 0x 87 plus 0x 1f. Ja, dann würdet ihr addieren, 7 plus f ist 6 und 1 im Sinn. 1 und 1 und 8 ist a, das da. Und diese kleine 1, die ich da hingeschrieben habe, das ist jetzt dieses Auxiliary oder Half Carry Flag. Wofür braucht man das?
Ich versuche jetzt aber mal irgendwas. Irgendwie, wenn man lustig ist, mit BCD-Sachen rumhantiert.
Genau. In uralten Zeiten hat man gerne mit BCD-Zahlen gerechnet. Beziehungsweise COBOL macht das auch heute noch. Da wird nicht mit Binärzahlen gerechnet, sondern mit BCD-kodierten Zahlen. Und BCD heißt ja Binary Digit Coded. Da wird immer genau eine Zehnerziffer in einer 4-Bit-Stelle gespeichert. Und da brauchen wir dann ab und zu mal dieses. Jo, wird auch jedes Mal mitberechnet, brauchen tut es seit 100 Jahren keiner mehr. Zero Flag, okay, das hatten wir schon. Genau dann 1, wenn die Summe 0 ist, oder das Ergebnis 0 ist, Entschuldigung. Ja, wie kann ich das berechnen in C oder C++? Das geht einfach. Sign-Flag ist genau dann gesetzt, wenn beim Ergebnis eine Zahl rauskam, die negativ ist. Wie berechnen wir das? Könnte man machen, irgendwie so Ergebnis kleiner 0, dann 1, ansonsten 0. Ja, kannst du auch. Geht auch am See, hast du recht. ja, kann man machen. Was würde jetzt der Hardware mehr entsprechen? Ja, einfach das oberste Bit nehmen. Also sagen wir mal, es ist eine 16-Bit-Operation gewesen. Dann kann ich mir das 15. Bit nach unten schieben und mit 1 verunten. Jedem klar, dass das oberste Bit ist, einer 16-Bit-Zahl. Na gut, das muss man hier entsprechend anpassen, je nachdem, ob es eine 16-Bit- oder 32-Bit- oder so Operation war. Ja, was haben wir noch? Ja, also diese Dinger, wo ein S davor steht, das sind die sogenannten Status-Flags. Ne? Also das sind die, die gebraucht werden für diese bedingten Sprünge, die wir vorhin gesehen haben. Ne? Also Jump if 0 springt genau dann, wenn das 0-Bit auf 1 ist. Jump not 0 springt genau dann, wenn das 0-Flag 0 ist. Branch if oder Jump if carry clear springt genau dann, wenn das carry flag 0 ist. Und wann springt jetzt ein Jump if less or equal? Ja, da muss man jetzt mal ein bisschen nachdenken. Ja, könnt ihr im Manual nachgucken. Letztendlich ist es immer eine Kombination von den. Und eins fehlt noch, wo ist es? Hier oben das Overflow-Flag, da kommen wir gleich noch drauf. Ne? Also less or equal würde springen, wenn das Zero-Flag gesetzt ist oder das Carry-Flag. Jo, dementsprechend braucht ihr jetzt hier das Overflow-Flag und das Sign Zero und Carry-Flag. Das sind genau die mit diesen bedingten Sprüngen. Und da die bedingten Sprünge, die braucht der beispielsweise GCC massiv, könnt ihr euch vorstellen, für jede Art von Schleife oder so, if-Anweisungen, da springt er immer entsprechend dieser Bedingung.
Ja. Ich habe ausprobiert, kleine 0 und dieser Shift und 1 führt beim GCC zu genau dem gleichen Ergebnis. Das ist ja nicht. Also produziert genau die gleiche Situation.
GCC ist schlau, ja. Okay, also die braucht ihr. Auxiliary und Parity eventuell nicht. Also mindestens am Anfang könnt ihr die mal weglassen. Also Carry, Zero, Sign und Overflow, die braucht ihr allerdings, sonst funktioniert ein GCC nicht. Jo, was es sonst noch gibt, ja, ein Trap-Flag braucht kein Mensch. Interrupt-Enable-Flag, das ist das Ding, ich habe vorhin euch gesagt, es gibt so ein Clear-Interrupt-Enable und Set-Interrupt-Enable. Die zwei Instruktionen machen nichts anderes, als dieses Interrupt-Enable-Bit von 0 auf 1, von 1 nach 0 zu setzen. Ja, Interrupt-Enable heißt, die CPU reagiert auf Interrupts oder eben nicht. Könnt mal gucken in das Mini, also wir haben ja am Anfang uns angeguckt, diese Step-Funktion von der CPU. Da stand irgendwie drin, wenn Interrupt-Enable und ein Interrupt signalisiert wird, dann mach Interrupt-Behandlung. Sonst nicht, also dafür wird das gebraucht. Jo, es gibt einen Direction Flag. Achso, habe ich euch vorhin noch vorenthalten. Was heißt hier SI und DI? SI, sogenannter Source Index, DI, Destination Index. Ja, es gibt so Kopierbefehle, also beispielsweise ein Move S, ein S gibt es sonst nicht, ne? Aber die gibt es jetzt wieder mit B, W, L, je nachdem. Das macht ein, kopiert einen sogenannten String, Move String ein Byte von Source Index nach Destination Index. So. Also das, die zwei Register werden sozusagen als Adressregister in dem Falle gebraucht. Von der Adresse wird gelesen, in die Adresse wird geschrieben. Ja, und dann, abhängig von dem Direction Flag, werden die zwei Register entweder erhöht oder erniedrigt. Das heißt, man kann von vorne nach hinten kopieren oder von hinten nach vorne. Das lassen wir auch mal weg. Jo, dann gibt es I.O. Privilege Level. Das sind so Geschichten, darf ein User-Prozess I.O. machen oder nicht? Darf nur das Betriebssystem? Nächste Task, ja, braucht alles kein Mensch von euch. Ja?
Eine dumme Frage, warum lässt man nicht die, also wenn man eh auf Intel-Hardware läuft, warum lässt man nicht einfach die Instruktion laufen und kopiert sie konstant?
Das Dumme ist, dass man das nicht kopieren kann. Es gibt keine Instruktion, kopiere Flex-Register nach irgendwo. Was es gibt ein Push-Flag und Pop-Flag. Das heißt, was man machen kann, man kann irgendwie rechnen und macht dann ein Push-Flag, dann liegt es auf dem Stack, und macht dann ein Pop-Flag nach, sagen wir mal, ERX. Dann hättest du jetzt in ERX die vorher berechneten Flags. Und die könntest du jetzt, keine Ahnung wohin, abspeichern. Ist eine Möglichkeit, allerdings geht das natürlich jedes Mal über Speichern. Insofern eine langsame Möglichkeit. Ja. Ein Pop-L müsste es sein, ne? Beziehungsweise da schreibt man dann normalerweise auch ein Long noch dahinter. Ja, danke. So, also das, es gibt diese Möglichkeit. Wir haben es auch in V-Maschinen mal ausprobiert. Performance-mäßig bringt es fast nichts. Es ist allerdings eine fürchterliche Hackerei, weil es natürlich kein schöner C-Code mehr ist, den man einfach runterschreibt, sondern du hast dann ständig irgendwelchen Inline-Assembler-Kram dabei. Ja, kann man machen. Das nächste ist natürlich noch, wenn du jetzt, sagen wir mal, dieses ADC hast, addiere mit Carry, dann kannst du nicht einfach addieren, sondern es muss vorher ja noch das Carry-Bit entsprechend gesetzt werden. Das heißt, du müsstest jetzt vor, sagen wir mal, der ADC-Instruktion noch ein, ja, sagen wir mal, du hast deine Flex in ERX, dann müsstest du die ERX auf den Stack und dann das, was du, die Flex, die du auf den Stack geschrieben hast, erstmal ins Flex-Register holen, dann addieren, dann die Flex wieder auf den Stack und die Flex wieder in dein ERX-Register. Kann man machen. Allerdings, du siehst schon, neben der eigentlichen relativ schnellen Addition hat man jetzt noch außenrum immer diesen Rahmen, was auf den Stack schreiben, wieder runterholen, was auf den Stack schreiben und wieder runterholen. Dauert leider. Wir werden uns noch angucken, wie man das umgehen kann. Hab ja vorhin gesagt, er berechnet jedes Mal Parity. Brauchen tut keiner. Er berechnet jedes Mal Auxiliary Carry. Brauchen tut 99,9999% keiner. Was man dann machen kann, das überlegen wir uns dann irgendwann im Kapitel Just-in-Time-Compiling. Ja, ich gucke mir einfach die nächsten Instruktionen mal an. Und wenn keine davon das Auxiliary Carry braucht, dann berechne ich es auch gar nicht erst. Und dann fliegt die ganze Flag-Berechnung raus. Weitestgehend.
Nur so das Interesse, Sie haben ja gesagt, das Trap Flag braucht eigentlich keine Ahnung, aber das war bestimmt mal von Nutzen für irgendwas, oder? Also wissen Sie, die Nutzen, das ist nur so eine Interessensfrage.
Ich weiß die alle, aber also es gibt in der Intel-Welt sogenannte System-Gates, Trap-Gates und Interrupt-Gates. Und je nachdem, durch welches Aufruftor der Prozessor in den Kern ins Betriebssystem kommt, sind verschiedene Flags gesetzt. Zum Beispiel das Trap-Flag, beziehungsweise zum Teil auch hier dieses Nested Task. Also wenn ein Task unterbrochen wird durch ein System Call und das geht durch einen Task geht, dann setzt er sich dieses Nested Task Bit, damit er beim I-RET wieder heil nach Hause kommt. Ne? Das Resume-Flag so ähnlich. Ja, was haben wir hier noch? Alignment-Check. Kann man setzen, wenn man es setzt, dann produziert er Exceptions, wenn man auf nicht alignte Speicherzellen zugreift. Virtual, hier die oben, die oberen zwei, Virtual Interrupt Pending bzw. Interrupt Flag, die gucken wir uns noch an, die brauchen wir später nochmal. Und dieses ID-Flag, ja, das ID-Flag ist auch, naja, darf man gar nicht erzählen, wie. Was sie da sich ausgedacht haben, das ist ein Bit, was für nichts gut ist, wenn du mich fragst. Ich kann eine 1 reinschreiben, dann steht eine 1 drin. Ich kann ja hier mit Push irgendwas auf den Stack und das kann ich mir ins Flex-Register laden. Damit kann ich eine 0 oder eine 1 da reinladen. Kann ich tun? Kann ich. Effekt? Gar keiner. Das ist einfach ein Bit. Aber das geht nur bei Prozessoren ab 386. Alle anderen davor kannten dieses Bit nicht. Wenn man da eine 1 reingeschrieben hat und hinterher wieder rausgelesen hat, dann hat man eine 0 wieder gelesen. Also, das Einzige ist, damit kann ich rauskriegen, ob es ein 386 oder besser ist. Beziehungsweise, also eigentlich heißt es, ob der Prozessor den Befehl namens CPU-ID kennt. Und dann, wenn er nämlich diesen CPU-ID-Befehl kennt, dann kann ich über CPU-ID genau abfragen, welche CPU das ist. Und diesen Befehl hat er genau dann, wenn dieses Bit beschreibbar ist. Man könnte auch einfach diesen Befehl ausprobieren und wenn er geht, ist gut. Und wenn, ne? Aber ja. Jo, okay, also soweit mal grob das Flex-Register. Wie gesagt, ihr braucht eigentlich mindestens mal am Anfang nur das Overflow-Flag, Sign-Flag, Zero-Flag, Carry-Flag. Das sind die 6, oder die 4 wichtigen von den 6 Flags. Die 4 gibt es, und insofern ist es auch wieder schön, die 4 gibt es eigentlich bei jeder Art von CPU. Manchmal sind sie invertiert, also manche haben kein Carry-Flag, Z-Flag, sondern manche haben einen Carry-Clear-Flag. Das ist einfach invertiert, beziehungsweise dann ist es nicht ein Negativ-Anzeige-Flag, sondern dann ist es ein Nicht-Negativ-Anzeige-Flag. Aber also von der Idee her sind sie alle dann jeweils gleich. Jo, also die bräuchte man, egal jetzt ob ARM-Prozessor oder Intel-Prozessor oder so, also die sind sich da gleich. Gut, dann gäbe es noch einen Haufen weiterer Register. Also es gibt hier für die Fließkomma-Geschichten gibt es 80-Bit große Register. Das sind dann diese, wie heißen sie, Double Extended Precision IEEE-Register. Dazu gibt es jetzt noch Kontroll- und Statusregister. Kontrollregister im Sinne von, er soll in Richtung 0 runden oder in Richtung minus 1 oder plus 1 Runden, ja, Status ist so ähnlich mit dem, da gibt es jetzt zwar kein Carry und kein, also kein Carry-Flag in dem Sinne, aber es gibt einen Flag, was weiß ich, das bei der Addition 0 rausgekommen ist, oder es gibt einen Flag, das was Positives rausgekommen ist, so ähnlich wie für die Integer-Zahlen in dem Status-Flag gerade eben. ja, Opcode-Register so gemacht. Der Fließkommaprozessor war früher mal ein, war er nicht eingebaut in der CPU, sondern man konnte ihn in einen extra Sockel stecken. Und die CPU hat nichts anderes gemacht, als wenn sie auf eine Fließkomma-Operation getroffen ist, hat sie die Fließkomma-Operation genommen und in den Coprozessor reingeschrieben. Ja, und dann stand halt der Opcode in dem Opcode-Register. Ja, heutzutage gibt es dann noch die entsprechenden MMX- bzw. XMM-Register. Jeweils immer 8 Register, also die Adressierung ist da jeweils die gleiche. Ja, das haben wir uns schon angeguckt. Ja, jetzt haben wir mal ein paar Beispiele. Also, was kann man machen, beispielsweise, um eine 32-Bit Little-Endian-Zahl in eine entsprechende Big-Endian-Zahl umzukonvertieren? Warum muss ich das? Genau, ne? Also auf dem Netzwerk werden Zahlen grundsätzlich im Big-Endian-Format dargestellt. Warum? Naja, weil die Firma Sun damals als erstes ein Netzwerk aufgebaut hat und die hatten halt Rechner mit Big-Endian-Kodierung. Haben sie halt ihre genommen, wer hätte es nicht getan. Ja, die Intel-Welt ist allerdings 32-Bit Little-Endian, sprich, wenn ich mit Intel Netzwerkprogramme schreibt, dann muss ich jede Zahl, die ich aufs Netzwerk rausschreibe, erstmal High Byte, Low Byte vertauschen. Und da wäre jetzt eine Möglichkeit, wenn jetzt sagen wir mal in ERX die Zahl drin steht, dann könnte ich AL mit AH tauschen. Was heißt das? Wenn ich 4 Byte habe, heißt das, ich tausche die unteren 2. Was heißt das? Rotiere nach links um 16 Stellen. Ja, das heißt, dass ich ich vertausche oben und unten. Und Exchange heißt nochmal die 2 unteren tauschen. Heißt erstmal die unteren tauschen, dann oben und unten tauschen und dann nochmal die unteren. Und dann habe ich die 4 Byte insgesamt einmal verdreht. Gut, nachdem die Intel-Ingenieure immer nicht wissen, wie sie ihre CPUs verbessern sollen, bauen sie solche Geschichten dann irgendwann auch in Hardware. Also das, ab dem 486er gibt es das beispielsweise auch als fertige Instruktion. Also, ja, ja. Also da muss man sagen, die Intel-Welt ist, was die Performance angeht, zurzeit nicht richtig zu schlagen. Also alle Befehle in einem Takt, normalerweise, und die allermeisten auch noch parallel zu anderen. Also nicht nur, dass ein Befehl in einem Takt fertig wird, sondern häufig werden, also das kommt jetzt darauf an, wie viel Geld du ausgibst, 4 Instruktionen in einem Takt fertig. Zum Beispiel. Jo, okay, wir hatten uns schon angeguckt oder mal grob angedacht, die Adressierungsarten. Hier sind sie nochmal zusammengefasst. Also es gibt einmal Immediate Operand, da steht das Dollarzeichen vor der Konstanten. Es gibt die Register mit einem Prozent davor. Es gibt die Register indirekt. Ja, also das Register und außenrum Klammern. Es gibt das Ganze indirekt mit Displacement. Da steht das Register in Klammern und noch ein Offset davor. Was heißt das mit dem Register indirekt und mit Displacement? Genau, ich greife zu, in diesem Falle auf die Speicherzelle, deren Nummer in ERX steht. Und wenn da noch was davor steht, dann nimmt er sich die Nummer, die in ERX steht, addiert 8 drauf, das ergibt eine Zahl. Und die Zahl nehme ich als Nummer einer Speicherzelle und von da lese ich, beziehungsweise da schreibe ich hin. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch normalen Speicher, also das könnte entweder eine Zahl direkt sein, dann ist es einfach die Nummer der Speicherzelle. Das kommt selten vor, weil die Nummern der Speicherzellen, die will man nicht selber nummerieren. Davon gibt es einfach viel zu viele. Normalerweise kriegen dann einfach Speicherzellen Namen und den Namen kann ich einfach so wie es dahin schreiben. Ja, es gäbe noch Register indirekt mit Index und Scale-Faktor, brauchen wir allerdings nicht. Nur kurz der Vollständigkeit halber, das heißt, ich nehme die Basisadresse aus EAX, eine Zahl, und addiere zu der Zahl noch den Wert, der hier in dem Register steht, den ich allerdings vorher mit 8, in diesem Falle multipliziere. Und das ergibt eine Zahl und von der Speicherzelle lese ich. Wofür ist es gedacht? Ja, gedacht ist es, dass hier, sagen wir mal, die Anfangsadresse eines Arrays steht. Und wenn hier jetzt ein Index steht, ja, dann multipliziere ich den Index mit der Größe eines Eintrags in meinem Array und dann kriege ich hier durch die Konstruktion die Adresse von dem Eintrag in meinem Array. Da kann man jetzt gegebenenfalls noch wieder ein Offset drauf addieren. Ja, wenn ich in meinem Array nicht das Element direkt haben will, sondern innerhalb des Elements, was weiß ich, wenn das Element dann, was sagen wir, ich sage mal, eine Struktur ist, dann möchte ich nicht das erste Element in der Struktur, sondern dann noch in der Struktur ein Stückchen weitergehen. Ja, die brauchen wir im Folgenden nicht mehr, die benutzt auch der GCC fast nie. Selbst bei Array-Zugriffen braucht der GCC die eigentlich nicht.
Geht.
Manchmal, ja, genau. Jo, nehmen wir mal ein Beispiel. Also sagen wir mal, wir wollen aufsummieren die ersten x Zahlen. Wie würden wir das machen? Ja, Summe 0 und dann gehe ich die Zahlen von 1 bis x durch und addiere auf die Summe mein i drauf. Also sagen wir mal so ein kleines Programmchen. Dann muss man, wenn man jetzt das umbauen will in Assembler, sich erstmal überlegen, wo die ganzen Variablen hinkommen. Also sagen wir mal, die Zahl x könnte man im Speicher irgendwo schreiben, wo auch immer. Integer, die Summe, schreiben wir nach EAX, das i nach EBX. Ja, dann können wir hergehen und praktisch 1 zu 1 das übersetzen. Summe gleich 0 hieße dann, ich muss nach ERX eine 0 schreiben. Wie kriegen wir nach ERX eine 0? Ja, entweder hätte man hier schreiben können, move Konstante 0, also Dollar 0 nach ERX. Andere Variante, XOR ERX, ERX hatten wir vorhin. Zwei gleiche Zahlen miteinander für X ordern, gibt 0. Nächster Schritt wäre hier ja i gleich 1. Wie kriegen wir eine 1 nach i? I ist ebx. Naja, kopiere die Konstante 1 nach ebx. Ja, die Schleife soll er nur dann ausführen, wenn die Bedingung noch wahr ist. Ja, dazu springe ich zu dem Test. Und was macht der Test? Der Test subtrahiert den Wert von i von x. Ja, ich subtrahiere. Das x sollte ja größer sein als das i, damit ich das nochmal mache. Also kommt danach ein Jump greater equal nach da oben. Ja, und das ist jetzt das Innere der Schleife. Addiere das i zur Summe. Das i ist ebx zur Summe eax. Also addiere ebx zu eax. Und für den nächsten Schleifendurchlauf soll das i erhöht werden. Also noch ein inkrementiere ebx. Ja, so mal grob. Letztes Beispiel, ja, das ist jetzt auch mal ein vollständiges Beispiel, das könnt ihr so in den GNU Assembler eingeben. Ihr habt ein Hauptprogramm, Hauptprogramm und das wird als global markiert, soll heißen, es ist nicht ein Static, sondern ein, ja, Java würde man sagen, Public. So, kopiere Konstante 42 nach ERX, addiere ERX nach ERX, was steht dann drin? 84, so die Theorie, ne? Vergleiche mit 84, dann sollte, ja, das ist jetzt sozusagen die Idee, wenn man jetzt, so kann man sich mal ein schnelles Testprogrammchen schreiben, es sollte jetzt 0 rauskommen, ne? Die Flex, also das Zero Flag, Overflow, wie sie alle heißen, pushe ich auf den Stack, hole mir den Wert vom Stack nach ERX und dann hält die Maschine an. Und wenn ich das ganze Programmchen dann mit dem GDB laufen lasse, dann könnte ich mir die Register anzeigen lassen, wenn er dann angehalten hat. Und dann seht ihr in ERX das 0x246. Dann könnt ihr mit der Tabelle, die ich euch vorhin gezeigt habe, euch angucken, wie sind jetzt die Flex gesetzt. Ihr könnt mal gucken, ob ihr die Flex richtig verstanden habt. Jo. Mini-Crashkurs ist ja noch. Dazu Fragen. Okay, dann meine Frage, wie kommt man dann an Beispiele? Gut, man kann sie selber schreiben, man kann bei Google fragen, da kriegt man, wird man wahrscheinlich erschlagen von Beispielen. Andere Variante? Man macht sich welche. Also man kann mal ein kleines Testprogrammchen schreiben. Also zum Beispiel so ähnlich wie das, was wir gerade hatten. Sogar nicht vertippt. Ja, und jetzt hat man, so die Theorie, ein Test.o generiert. Das kennt ihr hoffentlich. Ne? Ihr habt alle SP 1, 2 und so gemacht. Vermute ich mal. Das Ding ist dann ein 11-Binary. Jetzt in diesem Falle 64-Bit, genau. Man könnte allerdings auch hier oben sagen, dann ist es ein 32-Bit. Also das solltet ihr dann tun, weil ihr wollt keine 64-Bit-Architektur nachbauen, die ist nämlich noch komplizierter. Jo, aber wenn ihr jetzt wissen wollt, was hat denn jetzt der GCC da eigentlich draus gemacht? Eine Möglichkeit, Object Dump. Kennt ihr das? Kommen wir gleich zu? Ja? Also das wäre jedenfalls die eine Variante. Object Dump mit minus D heißt disassemblieren. Soll heißen, die Assembler-Instruktionen wieder sichtbar machen. So, und jetzt seht ihr hier ein Push, ein Move, ein Sub, ein Move, ein Jump, ein Compare, Jump, Less, Equal. Habt ihr gerade alle im Beispiel gesehen. Was jetzt noch wichtig ist, hier steht auch noch was. Das habe ich jetzt noch nicht angesprochen, das müsst ihr aber letztendlich dann irgendwann auch euch mit angucken, ist, wie die Befehle kodiert sind. Weil ihr kriegt natürlich, wenn eine virtuelle Maschine läuft, ihr kriegt nicht die Assembler-Instruktionen im Klartext, sondern ihr kriegt die Nullen und Einsen. Ihr müsst die Nullen und Einsen selber auseinanderfieseln. Und gut, das zeige ich euch jetzt hier nicht. Da guckt man einfach im Manual nach. Im Manual, da könnt ihr gucken, da gibt es irgendwo eine Tabelle, da stehen die Codes. Ja, und da steht dann beispielsweise bei 5 irgendwas, das ist ein Push-Befehl. Warum jetzt 5 irgendwas? Ja, die zweite 5 gibt an das fünfte Register. In diesem Falle. Fünfte Register ist EBP. Ja, also die eine 5 sagt Push, die andere 5 sagt EBP. Ja, 8, 9 ist, könnt ihr der Tabelle nachgucken, ein Move-Befehl. Ja, und E5, das ist jetzt ein, da kommt man dann irgendwann auch noch drauf, ein sogenanntes Mode-RM-Byte. In dem Mode-RM-Byte steht drin, ja, was denn, also hier steht bloß drin, das ist ein Move, da steht drin, was zu kopieren ist. Ja, und was ist zu kopieren? Naja, in diesem Falle 2 Register. Wir haben vorhin gesehen, es gibt 8 Register. Um ein Register anzugeben, brauchen wir wie viel Bit? 3. 3 Bit. 3 Bit macht 6 Bit. Ja, also 6 Bit davon sind diese 2 Bitnummern. Und die anderen 2 Bit zeigen an, ja, wenn sie 0 sind, dann ist es ein Register nach Register. Wenn es eine 1 ist, dann ist es ein Register nach Speicher. Wenn es 2 ist, ist es Speicher nach Register oder so ähnlich. Weiß ich nicht mal ganz genau auswendig. No. 8,3 könnt ihr an der Tabelle gucken, ist die Subtraktion. EC ist dieses Mode-RM-Byte. Was soll wovon abgezogen werden? Da steckt dann zum Beispiel hier die Registernummer drin. Und in diesem Fall kommt noch eine 10 dahinter. Ja, wo kommt die 10 her? Naja, das ist hier die Konstante 10, die subtrahiert werden soll. Gut, das gucken wir uns nochmal genauer an nächste Woche. Oder schauen wir es, ja, Freitag schauen wir das, glaube ich, auch. Also, das wäre die eine Variante. Und jetzt meintest du gerade, man kann das ja mit dem GCC auch direkt machen. Kann man tun. Dann nicht mit minus C, sondern mit minus groß S. Macht, wie ihr wollt. Dann kann man mal reingucken. Das ist das, was der GCC direkt erzeugt. Da steht jetzt allerdings viel Zeugs dabei, was ihr nicht, was man, wie ihr seht, hinterher nicht im Binärcode wiederfindet. Ja, das gibt so, alles was hier mit Punkt anfängt, ist irgendwie eine sogenannte Pseudo-Instruktion. Das sagt nur dem Assembler oder dem Linker oder so irgendwelche Hinweise, im Wesentlichen oder in vielen Fällen zum Debuggen. Also beispielsweise, wo eine neue Zeile anfängt, wo die letzte aufgehört hat. Oder hier, da steht dann eben, ja, da oben fängt eine Prozedur an. Hier unten hört sie wieder auf, nach dem Ret. Das ist zum Debuggen ganz nett. Braucht allerdings die Maschine selber nicht. Die kehrt beim Ret zurück. Der ist das wurscht, ob die Funktion da zu Ende ist oder nicht. Wenn da ein Ret steht, springt er zurück. Fertig, aus. Ja, okay, also die zwei Varianten habt ihr auf jeden Fall, um euch mal anzugucken. Ihr könnt ein bisschen C-Code schreiben und mal gucken, versteht ihr, was da hinten bei rausputzelt? Assembler-Code. Oder ihr könnt natürlich auch selber mal ein bisschen Assembler-Code schreiben, in der Art. Das könnt ihr dem Assembler wieder geben und dann mal laufen lassen, mit dem GDB zum Beispiel. Euch mal angucken, was das Ding so treibt. Jo. Soweit, so einleuchtend. Ja, wie bei allem, auch das ist ein bisschen Übungssache, muss man einfach mal gemacht haben. Wer am Ende eine virtuelle Maschine geschrieben hat, die das ausführt, der weiß auch, wie das geht. Spätestens dann. Okay, jo, dann danke ich euch fürs Mitmachen, fürs Dagewesensein. Dann sehen wir uns am Freitag wieder. Dankeschön.